Deutschlandfunk. Der Tag.
Ab heute würde es brennen, das Olympische Feuer in Tokio, wo in den nächsten Tagen die besten Athletinnen und Athleten der Welt um Medaillen kämpfen würden. Ein Weltfest des Sportes, des gemeinsamen Wettstreits. In den letzten Jahrzehnten immer begleitet auch von Diskussionen über Korruption, über fragwürdige Gastgeberländer mit autoritären Regimen. Die Spiele für sie Plattform für positive Nachrichten, positive Selbstdarstellung, aber eben auch viel Begeisterung für den Sport. Dieses Jahr fällt aber all das aus, wegen Corona. Wir sprechen über die sportlichen, die wirtschaftlichen und die politischen Folgen. Außerdem schauen wir auf Studierende in Deutschland, die, wenn sie wegen der Corona-Krise in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind, Hilfe bekommen können. Wer allerdings vorher schon in finanziellen Nöten steckte, der geht leer aus. Der Tag im Deutschlandfunk, ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin! Die Olympischen Spiele, sie sind politisch. Damit habe ich jetzt die Quintessenz des gleich folgenden Gesprächs quasi schon vorweggenommen. Aber keine Sorge, es geht auch um zahlreiche andere Punkte. Denn heute wären die Olympischen Sommerspiele in Tokio losgegangen. Zu einem Zeitpunkt, wo Japan gerade wieder voll vom Coronavirus erfasst wird. Die Gouverneurin von Tokio, die hat die EinwohnerInnen der Stadt gerade gebeten, in den nächsten Tagen bitte zu Hause zu bleiben, wegen des hohen Infektionsrisikos. Marina Schweizer ist auch zu Hause geblieben. Eigentlich wäre sie jetzt als Reporterin für den Deutschlandfunk dort gewesen, in Japan. Stattdessen saß sie heute hier bei mir im Podcast-Studio. Wir beide getrennt durch eine Plexiglasscheibe. Ich guck mal, ob ich die ganz kurz zum Klingen bringen kann. Zauberhaftes Geräusch. Ja, wir haben darüber gesprochen, was diese vorläufige Absage bzw. die Verschiebung der Spiele eigentlich bedeutet. Also sportlich, wirtschaftlich und auch politisch. Und im Vorgespräch waren wir uns beide einig, dass das irgendwie auch schon alles ein bisschen surreal ist. Also diese ganzen Sachen, die eigentlich dieses Jahr stattgefunden hätten. All diese Begegnungen, die jetzt nicht zustande kommen. Diese Entscheidungen, die nicht fallen in vielerlei Hinsicht. Deshalb wollte ich zu Beginn unseres Gesprächs über die Olympischen Spiele gerne von Marina wissen, was eigentlich angesichts des Ausfalls gerade in ihr abgeht.
Ach, in mir geht vor, dass das total in Ordnung ist. Ich glaube, dass es überhaupt nicht wichtig ist, dass jetzt irgendwelche SportjournalistInnen da gerade in Tokio sind und von irgendeinem Weltereignis berichten können. Wir haben ja auch sehr kritisch das Ganze verfolgt, als es damals um die Verschiebung ging. Und natürlich würde ich mich anschließen der Meinung, dass auf jeden Fall die Gesundheit vorgeht, zumal vor so einem Sportevent. Und ich finde es völlig in Ordnung, in dieser Pandemie gerade hier in Deutschland zu sein.
Aber für die Sportlerinnen und Sportler ist das wahrscheinlich schon eine ziemliche Enttäuschung, wenn man jahrelang darauf hintrainiert hat.
Ja, also man muss vielleicht einfach die Welt eines Spitzenathletens verstehen. Auch ich denke, es ist mir sehr oft begegnet, wenn ich mit Athletinnen und Athleten gesprochen habe, dass ich gemerkt habe, dass die wirklich ihr Leben auch in so 4 Jahreszyklen einteilen. Mhm. Also wenn es um so eine Lebensplanung geht, sei es jetzt auch wirklich Familienplanung oder was auch immer. Man ist ja dann auch, wenn es um Karriereende geht, oft so Anfang, Mitte 30. Und dann ist einfach schon die Überlegung, mache ich das vor Olympia oder nehme ich diese Olympischen Spiele noch mit, wenn ich mich denn dafür qualifiziere? Und das hat sich jetzt natürlich für ganz, ganz viele Sportlerinnen und Sportler nochmal verändert. Also zum Beispiel Allyson Felix, eine US-Sprinterin, die hatte 2019 noch ein Kind bekommen, habe ich jetzt gerade eben nochmal gelesen, und hatte dann sich nochmal für Tokio 2020 zurückgekämpft. Mhm. Und jetzt ist es halt so, jetzt wird das Ganze nochmal um ein Jahr verlängert. Ne? Also das sind einfach wirklich, ja, diese Lebenszyklen, die dadurch dann auch gestört werden, und auch eine Entscheidung, ob man dann wirklich noch mal ein Jahr dranhängt, zumal man ja auch wirklich nicht sicher weiß, ob im kommenden Jahr die Spiele stattfinden. Mhm. Und viele haben sich ja auch noch nicht qualifiziert.
Das heißt aber auch, also abgesehen von solchen Fragen, wie bekomme ich vielleicht ein Kind oder nicht, die Sportlerinnen und Sportler müssen wahrscheinlich auch ihr Training ganz speziell darauf zuschneiden, zu einem Zeitpunkt X wirklich topfit zu sein, oder?
Genau, das ist natürlich auch ganz schwierig. Ich habe jetzt auch von einigen Athletinnen und Athleten gehört, dass sie wirklich sagen, wir trainieren gerade ins Blaue hinein. Mhm. Also teilweise sind sie qualifiziert, dann wissen sie aber noch nicht, wenn sie natürlich auf Weltniveau Sport treiben, wann ist der nächste Wettkampf? Es sind ja noch nicht alle Ligen oder eben alle Einzelsportarten haben wieder losgelegt. Mhm. Und deshalb ist es dann einfach so, dass man wirklich nicht so richtig weiß in dieser Hängepartie gerade, wann kann ich eigentlich den nächsten Weltcup machen, wann kann ich mein nächstes Spiel bestreiten und so weiter. Und das ist sicherlich auch mental nicht ganz einfach, aber ich würde sagen, so ist es für viele Arbeitnehmende auf der ganzen Welt momentan.
Ja, wahrscheinlich für uns alle irgendwie in unterschiedlichen Abstufungen. Heißt aber, wenn ich dich richtig verstehe, dass die Spiele nächstes Jahr sicher stattfinden, das kann man überhaupt nicht sagen.
Nein, ich denke, so wie man momentan einfach gar nichts absehen kann. Also wir haben ja jetzt auch immer wieder so Meldungen, dass ein Impfstoff eigentlich erst so frühestens Mitte nächsten Jahres für die breite Masse verfügbar sein könnte, wenn überhaupt. Es ist auch bisher nicht dran geknüpft worden, dass man Spiele nur mit einem Impfstoff durchführen möchte. Mhm. Es wird laut nachgedacht. Ich denke, das ist auch legitim, dass man da sich jetzt gerade nicht festlegt, weil wir haben das ja auch im März gemerkt, als es wirklich drum ging, Verschiebung oder nicht, Absage oder nicht. Es war alles so sehr im Fluss und jede Einzelne war in der einen Woche an einem ganz anderen Punkt als in der Woche davor, weil einfach die Informationslage eine ganz andere war und naja, wir konnten einfach nicht absehen, wie dieser Sommer abläuft. Warum sollten wir absehen können, wie nächster Sommer abläuft?
Und abgesehen von jetzt den sportlichen Fragen, die wir besprochen haben, ist das Ganze ja wahrscheinlich auch eine wirtschaftliche Frage. Also ich nehme an, das IOC wird grundsätzlich schon eher ein großes Interesse daran haben, die Spiele nächstes Jahr durchzuführen.
Ja, das ist klar. Also diese Verschiebung soll jetzt so um die 6 Milliarden Euro gekostet haben. Es ist immer noch nicht ganz klar, wer da jetzt was übernimmt. Also es gibt ja immer eine gewisse Pflicht auch beim Organisationskomitee vor Ort. Wir kennen ja diese ganz berühmten Ausrichterverträge, Host City Contracts, ja. Da ist eben schon viel abgewälzt auch auf die Austragungsorte, die da viel Risiko tragen. Aber so einen Fall wie das jetzt, das gab es natürlich noch nie. Und insofern ist einfach auch nicht so richtig klar, wie groß die Kosten für das IOC sein werden und dass das natürlich ein ganz, ganz immenser wirtschaftlicher Schaden wäre, nicht nur für Japan als Ausrichternation, die ja wirklich ganz, ganz viel darauf fokussiert haben, auch innenpolitisch, das ist ja immer so ein Fixpunkt auch für gewisse Infrastrukturmaßnahmen, politische Ausrichtung, das Stichwort Abenomics von Shinzo Abe, der einfach sein Wirtschaftsprogramm auch auf diese Olympischen Spiele mit zugeschnitten hatte, um innenpolitisch zu wirken. Das ist natürlich für Japan wäre das wirklich ein sehr, sehr großer Verlust und für das IOC wirtschaftlich natürlich auch. Das ist das Hauptprodukt, das Glanzprodukt und man hat schon rausgehört, dass eine weitere Verschiebung, also wirklich dann, wenn es nächsten Sommer nicht stattfinden würde, dann kommt man ja schon wieder in das Jahr der Winterspiele in China, dass das eigentlich nicht so richtig in Frage kommt. Ich kann es mir nicht wirklich vorstellen.
Und ich nehme auch an, das ist politisch dann auch ein bisschen heikel, weil insgesamt ist es ja für die Olympischen Spiele in einer, ich sage mal, außenpolitischen schwierigen Lage mit immer größer werdenden Spannungen auch zwischen einzelnen Nationen. Also das Klima wird wahrscheinlich auch für die Olympischen Spiele durchaus ein bisschen rauer.
Also ich glaube, es gab schon immer schwierige Zeiten. Denken wir zum Beispiel an Boykottspiele während des Kalten Krieges. Das war auch wirklich ganz schwieriges Fahrwasser für das IOC, als bestimmte Nationen aus Ost und West, je nachdem von welchen Spielen wir jetzt sprechen, nicht teilgenommen haben. Da ist man auch politisch ja einfach mit in so einen Strudel geraten. Aber das gab es auch, wenn ich zum Beispiel an Sotschi denke. Da haben wir erst über die homosexuellen Gesetze oder die homosexuellen Gesetzgebung gesprochen in Russland. Und dann eben auch Wladimir Putin als Gastgeber. Dann gab es da ja den Ukraine-Konflikt, der damals anfing. Wir können über Rio sprechen. Also es gab eigentlich immer wirklich politische Probleme, wenn wir jetzt zum Beispiel an China denken, 2022. Wir haben gerade die Sicherheitsgesetzgebung, die in Hongkong ja wirklich für ganz, ganz große Wellen sorgt. Und da gab es auch schon Boykottforderungen. Also ich denke, die politische Lage ist immer nicht einfach oder kann nicht einfach sein, vor allem wenn man Gastgeber wie China hat, da wird es immer Stimmen geben, die sagen, wir wollen nicht, dass da Athletinnen und Athleten aus unserer Nation sich als Staffage hergeben, damit irgendein Regime vielleicht den Ruf aufpolieren kann. Aber das IOC wehrt sich ja wirklich mit Händen und Füßen dagegen, dass man auch nur irgendwelche negativen politischen Einflüsse, sage ich jetzt mal, auf dieses Hochglanzprodukt ja applizieren möchte. Und ich glaube, es ist eher was anderes, was sich gerade verändert. Und das ist eben so die Haltung von Athletinnen und Athleten, die nicht mehr bei allem so mitmachen wollen.
Weil die auch zunehmend politischer sind, politischer agieren?
Nicht alle. Also ich denke, es gibt schon eine gewisse Einigkeit unter Athletinnen und Athleten, dass man den Sport an sich nicht so stark aufladen möchte, dass man den Sport Sport sein lassen möchte und auch im Wettkampf irgendwie gewisse Konflikte zwischen Nationen auch mal vergessen kann und dass das was Positives ist. Aber es ist jetzt einfach eine andere Ebene noch hinzugekommen. Also wir haben ja jetzt gerade auch eine Diskussion zum Beispiel um Black Power Proteste, also dass man sich wirklich gegen Rassismus einsetzt. Das gab es ja schon vor Jahrzehnten bei Olympischen Spielen, dass da Fäuste in die Luft gereckt wurden bei Siegerehrungen und das IOC eben dann gesagt hat, hier, das geht nicht, das verstößt gegen unsere Regeln. Und es gibt auch eine Regel in der Olympischen Charta, die Regel 50, die das verbietet, dass Athletinnen und Athleten sich da eben politisch äußern. Und da ist einfach jetzt so eine Bewegung zugange, die sagt, wir können das nicht akzeptieren. Das ist ein Menschenrecht, dass wir unsere Meinung, unsere Haltung da äußern. Und zumal es ist doch eigentlich gar nicht so weit entfernt von dem, was das IOC zumindest vorgibt zu sein, nämlich ein Hort der Toleranz und Diversität. Und wir möchten das auch zeigen können. Und da setzen sich jetzt einfach ganz unterschiedliche internationale Athletinnenorganisationen dafür ein, dass man das eben lockert. Also dass man nicht unbedingt sagt, wir übergeben den Sport jetzt an so eine politische Bühne und wollen, dass das Ganze aufgeladen ist. Das wird ganz gerne auch so hingestellt, als würden Athletinnen und Athleten das jetzt fordern und als würde man den Sport jetzt herschenken wollen, so an die Politik. Mhm. Das ist es nicht, aber dass man einfach daran auch schraubt und dass man sagt, es wird jetzt zugelassen, dass zum Beispiel Athletinnen und Athleten sich hinstellen können und sagen können, meine Haltung ist, ich bin für Diversität, ich bin gegen Rassismus und so weiter.
Man könnte jetzt zugespitzt sagen, dass einfach auch im Sport Meinungsfreiheit gilt.
Genau, das könnte man so sagen auf dieser Bühne. Ne? Mhm. Das ist teilweise die größte Bühne oder ich glaube nicht teilweise, das ist die größte Bühne, die Athletinnen und Athleten in ihrem SportlerInnen-Dasein haben. Ja. Und da möchten sie das dann eben auch nutzen.
Die ganze Welt schaut hin, gerade bei den Siegerehrungen natürlich. Aber dann wiederum das schwierige Verhältnis zwischen in das das IOC wahrscheinlich dann kommt, den Sportlerinnen und Sportlern das zuzugestehen, aber andererseits auch nicht in zu großen Konflikt mit den Ausrichterländern zu geraten. Wir haben immer wieder auch die Diskussion über die Länder, wo das Ganze stattfindet. Du hast Russland erwähnt. China, das sind jetzt nicht unbedingt die allerfreiesten Staaten. Vor dem Hintergrund habe ich gerade nochmal gedacht, eigentlich bitter, dass jetzt ausgerechnet die Spiele in Japan, demokratisches Land, vielleicht am Ende ausfallen.
Ja, das kann man so sehen. Das ist natürlich, diese Spiele in Japan wären jetzt für das IOC, hätten für das IOC so ganz gut gepasst, weil das jetzt einfach gerade nicht, also mal abgesehen davon, dass man natürlich auch in Fukushima Wettbewerbe hätte stattfinden lassen, was durchaus umstritten ist. Das Ganze sollten ja auch so Spiele des Wiederaufbaus werden. Daran merkt man vielleicht auch, wie das IOC dann doch versucht, selbst auch gesellschaftspolitisch die Spiele aufzuladen. Und da sind wir wieder bei dem Produkt. Man kann ja auch wirklich fragen, ob das IOC selbst so unpolitisch ist, wie es vorgibt zu sein. Und da würde ich jetzt wirklich als Beobachterin des Ganzen seit einigen Jahren sagen, nein, ist es natürlich nicht. Also das Internationale Olympische Komitee hat zum Beispiel ein Flüchtlingsteam in Rio ja an den Start gebracht und hält das auch immer relativ hoch so als Vermittler, als Friedensstifter. Thomas Bach hat Kim Jong-un getroffen, als er als die Spiele in Südkorea waren. Also war eben da auch irgendwie in so einer Art, naja, Vermittlerrolle tätig. Ich weiß nicht, inwiefern er da wirklich vermittelt hat, aber es gab eben einfach so Termine, auch Fototermine und so.
Die großen Bilder, die man dann schafft.
Bei denen er aufgetreten ist, ja. Und ich denke dann, das ist eben schon so, dass dieses Produkt, das ist Teil der Gesamtvermarktung. Man möchte eben nicht nur dieses große Sportfest haben, sondern eben mehr. Das ist emotional sehr aufgeladen und das IOC sorgt selbst ab und zu für diese Bilder und gut möglich, dass Athletinnen und Athleten dann dieses Recht auf eine gewisse politische Haltung auch, ja, deshalb für sich einfordern.
Jetzt, wenn du jetzt so beschreibst, wie das IOC agiert, welche Rolle spielt da eigentlich Thomas Bach?
Die Zentrale. Also Thomas Bach ist, das wird er jetzt nicht gerne hören. Das würde er auch auf jeden Fall, denke ich, zurückweisen, dass er sich so sieht. Aber ich würde sagen, natürlich ein Politiker. Ein Politiker in einer Organisation, die wirklich in allen Ländern ja mit agieren kann. Er kann die Staatschefs ja auch mit treffen. Es gibt ganz unterschiedliche Mitglieder im IOC aus Ländern, die auch durchaus umstritten sind. Ja, also deswegen, Thomas Bach spielt da eine ganz zentrale Rolle und er ist auch in der Tradition wirklich von seinen Vorgängern, auch angefangen vielleicht bei Samaranch, der jetzt in der vergangenen Woche seinen 100. Geburtstag übrigens gefeiert hätte, der ja so als der Mitbegründer dieser absoluten Kommerzialisierung im IOC gilt, in dieser Tradition das eigentlich auch fortgeschrieben hat.
Wir bleiben heute auch in unserem zweiten Thema so ein bisschen bei den Folgen des Coronavirus. Nachdem im März ja alles ziemlich schnell ging, also erst wurden Großveranstaltungen untersagt, dann die Grenzen dicht gemacht, Kontaktbeschränkungen kamen, Schulen hatten zu, Geschäfte haben dicht gemacht und natürlich auch die Universitäten. Für viele Studierende war dann die bange Frage, okay, wie geht es jetzt eigentlich für mich weiter? Also wie komme ich zum Beispiel an Literatur für meine Hausarbeit? Kann ich überhaupt irgendwann wieder in eine Vorlesung oder fällt das Ganze jetzt erstmal komplett flach? Und für viele kam natürlich auch die bange Frage, wie kann ich mein Studium eigentlich weiter finanzieren? Weil zum Beispiel der Minijob, mit dem man sich den Lebensunterhalt verdient hat, weggefallen ist oder die Eltern einen eben nicht mehr unterstützen können, weil sie in Kurzarbeit sind. Sehr viele individuelle Fälle haben wir da gesehen. Die Bundesregierung hat auch hier Hilfe versprochen, so wie für Unternehmen. Und die gibt es jetzt in Form von Krediten oder Zuschüssen. Erinnert so ein bisschen an den EU-Gipfel und die dortigen Finanzierungsfragen. Aber gerade bei der Auszahlung der Zuschüsse, sogenannte Überbrückungshilfen, da gibt es erhebliche Schwierigkeiten. Im Juni war es zum ersten Mal möglich, überhaupt Anträge zu stellen, also im März die Corona-Krise, ab Juni die Möglichkeit, Hilfen zu bekommen. Von den dort gestellten Anträgen wurden etwa 44% abgelehnt. Und auch ansonsten lief bei weitem nicht alles rund. Ich habe darüber mit Benjamin Dirks gesprochen. Er hat für unsere Bildungsredaktion recherchiert. Benjamin, fangen wir vielleicht damit an, was möglich ist. Zuschüsse oder Kredite. Wie funktionieren diese Kredite?
Für die Studierenden gibt es den KfW-Studienkredit. Den gibt es immer schon. Das können Studierende einfach beantragen und dann können sie bis zu 650 Euro im Monat erhalten. Was jetzt anders ist in der Krise, was geändert wurde, ist, dass sie den Zins freigestellt haben für ein Jahr. Das heißt, bis zum 31.03.2021 brauche ich darauf keine Zinsen zu zahlen.
Immerhin. Aber dann gibt es ja noch die Zuschüsse. Was muss ich denn für Voraussetzungen erfüllen, damit ich tatsächlich Zuschüsse bekomme, die ich dann nicht zurückzahlen muss?
Ja, das sind diese Überbrückungshilfen, die es seit Juni gibt, um die es ja auch Streit gab, ob es die überhaupt geben soll oder nicht. Da ist die Möglichkeit, dass du pro Monat 500 Euro kriegen kannst, wenn du nachweisen kannst, dass du durch die Pandemie in eine Notlage gekommen bist, die du vorher nicht hattest. Also, Job verloren, das musst du am besten dann auch nachweisen durch einen Schrieb deines Arbeitgebers, deines bisherigen Arbeitgebers. Kann auch sein, dass du die Hilfe der Eltern verloren hast. Es kann auch sein, dass du eine selbstständige Tätigkeit nicht mehr ausüben musst. Das musst du aber eben dann auch erklären können.
Pandemiebedingte Notlage, das ist also ganz klar definiert. Du musst vorher dich irgendwie selbst versorgt haben und jetzt funktioniert das nicht mehr. Also wenn ich meine Kündigung vorlege, dass ich meinen Job verloren habe, dann bin ich safe.
Ja, wenn du nachweisen kannst, dass du von deinem Arbeit, dass du eben diese Arbeit nicht mehr hast, dass dein Arbeitgeber dir gekündigt hat durch die Pandemie, wichtig, dann bist du im Grunde schon mal auf der sicheren Seite. Dann darfst du nur, das kommt noch hinzu, nicht so viel Geld auf dem Konto haben. Aha. Wer über 500 Euro Geld auf dem Konto hat, bekommt kein Geld.
500 Euro ist jetzt nicht so ein krasses Vermögen, sage ich mal. Also da müssen sich diejenigen, die die Zuschüsse wollen, auch schon ganz schön nackig machen.
Das ist richtig. Die müssen auch lückenlose Kontoauszüge vorlegen. Das ist auch ein Problem gewesen. Also du bekommst ja die Kontoauszüge dann zum Beispiel nur einmal im Monat. Dann musst du dazu eine Umsatzübersicht nachliefern oder zuliefern, die dann, was weiß ich, zum Beispiel per Screenshot vom Rechner oder vom Handy abfotografiert wird. Das heißt, da musst du schon ziemlich lückenlos nachweisen, dass du kein Geld auf dem Konto hast. Und dann wird es abgestuft. Also wenn du gar kein Geld auf dem Konto hast, also 0 Euro, dann kriegst du 500 Euro im Monat. Und je nachdem, bis zu 500 Euro stuft sich das dann hoch bzw. ab. Also wenn du 400 Euro auf dem Konto hast, bekommst du nur noch 100 Euro dazu.
Was ist denn, wenn ich vorher schon in finanziellen Schwierigkeiten war? Also wenn ich jetzt nicht durch die Pandemie in Schwierigkeiten geraten bin, aber die Pandemie natürlich meine Lage nochmal verschlimmert hat, gehe ich dann unter Umständen leer aus?
Das ist genau ein großes Problem. Du hast im Grunde, wenn du vorher schon Probleme hattest, finanzielle Probleme, und das haben eine ganze Reihe an Studierenden, dann hast du ein Problem. Dann kannst du nämlich nicht nachweisen, dass deine Notlage durch die Pandemie entstanden ist. Und dann gehst du möglicherweise leer aus. Das passiert einem relativ großen Teil. Also ich habe mal mit dem Deutschen Studentenwerk gesprochen und die sagten mir, dass ungefähr die Hälfte derer, die jetzt eine Ablehnung erhalten haben, die deswegen erhalten haben, weil sie die Notlage schon vor Corona hatten und sie nicht erst durch Corona entstanden ist.
Wurden denn in irgendeiner Form auch mal andere Hilfen, andere Formen der Hilfen diskutiert? Also, dass alle Studierenden eine Pauschalzahlung bekommen oder Ähnliches? Weil damit würde man dann ja tatsächlich allen helfen.
Das wurde diskutiert. Vor allem haben sich Studierendenvertreter, aber auch die FDP, auch das Studentenwerk übrigens, dafür stark gemacht, BAföG zu öffnen. Für alle, die jetzt durch Corona jetzt in eine Schieflage gekommen sind. Weil die halt gesagt haben, wir haben ja schon ein System, mit dem Studierenden geholfen werden kann. Warum sollen wir jetzt erst ein kompliziertes Neues schaffen? Dagegen hat sich aber die Bildungsministerin Karliczek gewehrt, beziehungsweise die hat es abgelehnt. Und das war der Versuch zu sagen, lasst uns hier ein relativ einfaches System schaffen, beziehungsweise ein System nutzen, das wir schon haben, wo man dann einfach auch die mit einbeziehen kann, die vielleicht normalerweise nicht unter die BAföG-Regelung fallen würden, die oder sich nicht qualifizieren würden, die jetzt aber eben in der Notlage Hilfe brauchen.
Weil jetzt schafft man im Prinzip eine Parallelstruktur, wo sich ganz viele Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter auch nochmal durch Dokumente wühlen müssen, was ansonsten theoretisch schon das BAföG-Amt machen könnte und ja auch ansonsten bei BAföG-Anträgen macht.
Richtig. Das ist eben auch das, was das Studentenwerk durchaus zu Recht, denke ich, anmerkt, dass die ja in relativ kurzer Zeit ein neues System auf die Beine stellen mussten, also nicht nur technisch, sondern eben auch die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter schulen mussten, die sich jetzt darauf einstellen mussten, die erstmal diese Kriterien ja auch sich erarbeiten mussten. Und das wäre natürlich nicht das Problem gewesen, wenn du ein System hättest, was schon bekannt gewesen ist. Das heißt, da fühlen sich jetzt natürlich auch die vorher gewarnt haben, bestätigt. Also Studierendenvertreter, FDP, auch das Studentenwerk, die sagen, wir haben ja gesagt, dass das kompliziert wird.
Warum hat Karliczek sich denn dagegen ausgesprochen?
Mein Eindruck ist, dass die befürchtet hat, dass da im Grunde ein Exempel statuiert wird, dass dann du in eine Situation gerätst oder sie in eine Situation gerät, wo sie nicht mehr zurückrudern kann und wo dann im Grunde am Ende das BAföG geöffnet ist und es vielleicht schwieriger wird, das wieder nur auf den Kreis zuzuschreiben, der auch BAföG berechtigt ist, wenn eines Tages uns diese Krise nicht mehr am Schlawittchen hat. Das, was jetzt als Überbrückungshilfe geleistet wird, wird ja auch nur für 3 Monate geleistet. Das ist ja auch ein Problem. Also es gilt nur für Juni, Juli und August. Danach ist dann erstmal wieder unklar, was danach passiert. Das heißt, da wird schon auf Sicht gefahren.
Wie ist deine Einschätzung? Wie groß ist die Gefahr, dass das aktuelle System der Hilfen tatsächlich soziale Unterschiede und soziale Ungerechtigkeiten nochmal verfestigt?
Das jetzt zahlensicher oder so feststellen zu können, wer da droht durchzufallen, ist natürlich schwierig. Aber zum Beispiel die Jusos, die Juso-Hochschulgruppen, die haben eine Erhebung gemacht, die haben eine Umfrage gemacht und die haben da schon rausgefunden, dass zum einen 35% der Studierenden angeben, ihren Job durch Corona verloren zu haben und dadurch eben auch in eine Notlage gekommen sind. Das ist ja schon ein recht großer Anteil. Und zum anderen haben die auch rausgefunden oder danach gefragt, aus welchen sozialen Umfeldern, denn die Leute kommen, die jetzt Probleme haben. Und da wurde deutlich, dass Studierende, die aus Arbeiterfamilien kommen, ein ziemlich großes Problem haben oder ein größeres Problem anteilig und auch größere Existenznöte und Sorgen jetzt haben, weil die natürlich einfach nicht dieselben Ressourcen haben, auf die sie zurückgreifen können. Das heißt, die Gefahr ist schon groß, dass da vor allem die getroffen werden, denen es ohnehin nicht so leicht fällt, ihr Studium zu finanzieren.
Das war er, der Tag im Deutschlandfunk am Freitag, den 24. Juli 2020. Wir sind erreichbar für Sie, wenn Sie was loswerden möchten, Fragen, Feedback oder Sonstiges. Es geht per Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, wünsche ein schönes Wochenende und tschüss.